So, jetzt sind wir gut gestärkt, Mittag gegessen und wir können wieder loslegen miteinander. Ich bin in der Mittagspause gelegentlich gefragt worden, wie war denn das mit ProChrist? Wie lange haben Sie oder hast du das denn vorher gewusst? Wie war denn das? Ich will nur mal kurz sagen, es waren ziemlich genau 1,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Ich war nicht der Ersatzredner für Ulrich, das war so nicht geplant. Der da angedacht war, war nicht da, sondern der war in Greifswald, das war Matthias Clausen, den viele von Jesus House kennen, aber Matthias war eben nicht in Stuttgart, sondern man hat gesagt, es war nicht seine Schuld, sondern von ProChrist aus, was ein Fehler war. Ulrich geht's gut. Wenn er nicht predigen könnte, dann wüsste man das vorher und so. Man hat das nicht ernst. Da ist in 20 Jahren nie was passiert. Warum sollte jetzt? Und dann ist Ulrich Parzani zusammengebrochen auf der Bühne bei der Durchlaufprobe, Kreislaufkollaps. Und ein Mitarbeiter kommt, dann der Geschäftsführer von ProChrist Stuttgart, Bernd Linke, kommt hereingestürzt in den Raum, wo wir gerade zusammensitzen. Ich bin ja im Vorstand von ProChrist und auch vor Ort mit im Leitungskreis. Wir haben gerade gebetet und auf den Abend so gewartet, relativ entspannt. Und dann kommt er herein und sagt: Steffen, komm ganz schnell. Und ich denke noch: Guck, kurz bevor es ernst wird, da wird der Bernd Linke doch auch ein bisschen aufgeregt. Und dann gehen wir durch die Katakomben der Arena. Er sagt mir: Ulrich Parzani, Ulrich ist zusammengebrochen, Notärzte da, Sanitäter da. Und er saß dann da oder lag in seiner Garderobe, von Ärzten versorgt. Wir saßen im Zimmer daneben, ein paar verantwortliche Brüder. Und dann sagt einer: Wir brauchen einen Plan B. Und ein anderer sagt: Plan B bist du, Steffen. Und ich gucke in die Runde, in die Gesichter, und ich sehe nur Nicken. Und so war das. Dann haben wir gebetet. Und ich habe dann gesagt: Ich brauche eine Bibel, ich brauche was zum Schreiben, ein Blatt Papier, ich brauche einen Raum, wo ich mich zurückziehen kann. Ich hatte nichts dabei. Ich bin einfach so in die Porsche Arena gefahren. Dann habe ich mich vorbereitet. Es waren vielleicht eine halbe Stunde Zeit, um überhaupt inhaltlich sich Gedanken zu machen, weil man in die Maske muss, man muss mit der Musik absprechen, man muss mit dem Regisseur absprechen, man muss mit der Aufnahmeleitung. Es gibt da keine Veranstaltung. Ich habe schon manche Großveranstaltungen gemacht, aber ich kenne keine, die so präzise seit Monaten auf die Sekunde vorbereitet ist wie ProChrist. So eine Fernseh-Live-Sendung hat einfach ganz, da ist kein Schritt zufällig. Und dann muss es so spontan gehen, das ist im Grunde unglaublich. Dann habe ich mich vorbereitet und kam dann in die Halle, als das Programm schon lief, 7:45. 7:50 sollte die Predigt beginnen. Die Übertragung hat begonnen nach ganz Europa und ich sehe, Ulrich Parzani sitzt in der ersten Reihe. Dann sage ich: Ulrich, predigt doch. Sagt Michael Klitzke, Geschäftsführer, sagt: Ja, er kann doch. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen dich vorbereiten. Er will unbedingt predigen. Er saß da, seine Frau neben ihm und Raimund Utsch, der Vorsitzende, neben ihm. Und sie haben immer wieder den Daumen hoch: Ulrich kann predigen. Gut. 7:50, Ulrich wird predigen. Ich habe mich entspannt, saß neben der Bühne, neben Jürgen Werth, der immer wieder hochging, zur Moderation wieder runter. Jürgen sagt zu mir: Wie sieht's aus? Ich glaube, es sieht gut aus. Um 8, Ulrich wird predigen. 7 Minuten vor Predigtbeginn ist Ulrich nochmal zusammengesackt, Kreislaufkollaps, bewusstlos geworden. Es kamen die Sanitäter rein, Notarzt auf den Rollstuhl, Rollliege raus. Es war so im Dunkeln der Halle, das haben nur die Nächsten, die daneben saßen, haben das natürlich mitbekommen, aber in der Übertragung hat man es gar nicht gesehen und die meisten in der Halle auch nicht. Er wurde rausgefahren, Sanitäter zu Ulrich, die Techniker zu mir: Steffen, du bist doch dran! Ich hatte noch kein Headset, kein Mikro. Und dann hat Jürgen Werth war auf der Bühne bei seiner letzten Moderation, hat gerade das Interview mit Tobias Merkle geführt. Dann kam das Lied und dann die Predigt. Man musste dem Jürgen von unten per Handzeichen signalisieren, dass Ulrich nicht predigen wird. Dass er mich also ansagen muss, wenn ich jetzt gekommen wäre. Es muss ja irgendwie angesagt sein vorher. Er hat es zum Glück wahrgenommen und hat es dann auch in aller Ruhe gemacht. Und dann hat die Halle gesungen, Gott hat uns nicht vergessen. Und ich habe gedacht, das gilt auch mir. Und habe dann zu predigen begonnen. So war das an dem ersten Abend. Das große Geschenk war, dass ich zu dem Thema Glück im Grunde schon sehr, sehr oft unterwegs war und vorbereitet. Ich konnte aus dem Stegreif einfach aus dem schöpfen, was ich selber schon gemacht habe. So dass das im Grunde von langer Hand von Gottes Seite vorbereitet war, aber so spannend muss es nicht immer sein. trotzdem sehen wir, wie Gott auch gesegnet hat und wir auch gemerkt haben, Gott stellt sich zu ProChrist, auch unabhängig von einer Person, das hat keiner so geplant, gedacht, es war in keinem Hinterkopf, auch irgendwie, es ist so geworden. Und für mich das Beschämende, das Wunderbare war, dass an diesem Tag auch Menschen zum Glauben gekommen sind. Es sind so viele nach vorne gekommen am ersten Abend, wie selten, vielleicht noch gar nicht, weiß man nicht, muss man auch nicht wissen. Das war beschämend. Es kamen 200 Leute in der Halle nach vorne. Und das war ein ganz großes Geschenk. Gott setzt uns zum Licht in der Welt, auch wenn wir das gar nicht glauben, nicht sehen, nicht merken und auch über unser Denken und Verstehen hinaus. Das ist auch ein Segen und es ist sehr wertvoll, das zu wissen. Ja, Licht und Lachen, das hat ja durchaus auch etwas miteinander zu tun. Es ist ja interessant, es gibt eine ganze Reihe von Witzen über das Licht auch und so. Und ich habe mir gedacht, soll ich kommen und einen Sachsenwitz erzählen? Ach, das machst du besser nicht. Einen Schwabenwitz, so demütig muss man auch wieder nicht sein. Also, bleiben wir beim Thema Witz, bei dem Klassiker. Es gibt einen Ostfriesenwitz, der ist mindestens 40 Jahre alt, der mit dem Thema Licht zu tun hat. Sie wissen, welchen Witz ich meine? Ja, warum geht ein Ostfriese mit dem Stein und mit dem Streichholz ins Bett? Mit dem Stein werfen sie das Licht aus und mit dem Streichholz schauen sie, ob es aus ist. Das ist ein Klassiker, habe ich schon im Kindergarten, glaube ich, gehört oder so. Es gibt auch einen Österreicher Witz, auch immer dankbar. Den habe ich auch schon in Österreich erzählt. Zwei Österreicher schauen sich den Mond an. Fragt der eine, glaubst du, es gibt Leben auf dem Mond? Klar, sagt der andere. Es brennt doch Licht. Der hat Hintergrund. Auf den komme ich nochmal zurück. Mit dem Mond. Aber am besten finde ich doch noch den mit der Abschlussprüfung an der Universität. Physik. Thema des Semesters war Schall und Licht. Und dann kommt der erste Kandidat in den Raum und der Professor fragt, was ist denn schneller, der Schall oder das Licht? Der Student sagt sofort, das Licht. Aha, sagt der Professor, und warum? Ja, sagt der Student, wenn ich das Radio einschalte, dann kommt zuerst das Licht und dann der Ton. Sagt der Professor, raus! Kommt der zweite Kandidat. Die gleiche Frage. Was ist schneller, Schall oder Licht? Sagt dieser Student, der Schall. Professor, warum denn das? Ja, sagt er, wenn ich den Fernseher einschalte, dann kommt zuerst der Ton und dann das Bild. Raus! Der Professor fragt sich, sind meine Studenten so blöd oder frage ich so blöd? Er macht es anders. Den dritten Kandidaten fragt er anders und sagt, Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Berggipfel. Und gegenüber ist ein anderer Berggipfel. Und da wird eine Kanone abgefeuert. Was nehmen Sie zuerst wahr? Das Mündungsfeuer oder den Knall? Der Student überlegt und sagt, das Mündungsfeuer. Ja, sagt der Professor, warum denn? Ja, sagt der Student, ist doch klar, weil die Augen etwas weiter vorne sind als die Ohren. Der dritte Student übrigens war ein Sachse. So, jetzt lassen wir das aber. Wie ist das mit dem Licht, mit der Finsternis? Das Licht hat eine große Faszination. Physikalisch ist das Licht schon hochinteressant, oft untersucht. Lichtgeschwindigkeit, unvorstellbar. Biologisch kommt es auf das Licht an, ohne Licht kein Leben. Licht und Leben hängt zusammen. Anfang der Schöpfung, das haben wir schon gesehen. Und wenn wir durchs Dunkle gehen, bei einer Nachtwanderung oder so, dann merken wir, wie wichtig Licht für die Orientierung ist. Und nun sagt Jesus zu seinen Jüngern, ach, zu wem sagt er das eigentlich? Ihr seid das Licht der Welt. Wo steht denn dieser Satz? Im Matthäusevangelium, Matthäus 5, Vers 13. Und was ist so der Zusammenhang? Es ist die Bergpredigt. Dieser Satz kommt so ziemlich schnell nach dem Beginn der Bergpredigt, den Seligpreisungen. Jesus beginnt die Bergpredigt und das Matthäusevangelium berichtet so die Frühgeschichten, Matthäus 1 bis 4, und dann beginnt so die öffentliche Wirksamkeit. Dann tritt Jesus noch einmal ganz stark auf oder begegnet einem in einer ganz neuen Inszenierung. Wenn man das Evangelium liest, da tritt Jesus einem plötzlich entgegen und wir hören ihn reden. Die Worte des Herrn. Wunderworte. Jesu Worte im Zusammenhang, wie wir sie sonst an keiner Stelle der Bibel haben, im Matthäusevangelium. Die Bergpredigt, Seligpreisungen und dann dieser Satz. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid auch das Salz der Erde. Hier ist da die Frage, zu wem sagt Jesus das? Wen spricht er da an? Die Bergpredigt. Wer hört denn dazu? Die Jünger in jedem Fall. Wie ist das denn? Lesen wir doch mal hinein. Wenn wir Matthäus 4 aufschlagen, den letzten Vers, und dann Matthäus 5, Vers 1. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 25, und es folgte ihm, Jesus, eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordan. Jesus hat Kranke geheilt. Er ist aufgetreten, er war schon versucht worden. Das war alles vorher. Und es folgt ihm eine große Menge nach. Ja, das haben wir vor Augen. Und dann heißt es, Kapitel 5, Vers 1, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, selig sind und so weiter. Es ist also so bei der Bergpredigt, dass Jesus redet, er geht auf einen Berg, das Volk geht ihm hinterher und die Jünger treten zu ihm. Und er spricht zuerst die Jünger an. Aber das Volk ist in Hörweite. Es ist so wie bei konzentrischen Kreisen. Da ist Jesus in der Mitte Und der engste Kreis um ihn herum, die, die zuerst und zunächst angesprochen sind, das sind die Jünger, die, die Jesus nachfolgen. Aber das Volk ist in Hörweite. Wir können nicht sagen, das Volk sei nicht gemeint. Es ist in Hörweite. Das Wort gilt denen, die es sich sagen lassen. Es gibt manchmal einen Streit darüber, ist das nun eine Jüngerrede oder ist das eine Volksrede? Ich glaube, man kann es biblisch gar nicht entweder oder sagen, sondern schlicht bei dem bleiben, was da steht. Die Jünger zuerst und zunächst. Aber das Volk ist nicht einfach weg. Das Volk ist da. Es ist in Hörweite. Und was Jesus hier sagt, wenn er die Menschen auch anspricht, es gilt denen, die es sich sagen lassen. Das ist mit Gottes Wort übrigens oft so. Es gilt denen, es ruft die, die es sich sagen lassen. Es kann sein, einer hört es, der steht abseits, der ist gar nicht direkt angesprochen. Aber Gottes Geist spricht ihn an. Er lässt es sich sagen und wagt auf dieses Wort hin zu glauben. Dann gilt es ihm, dann gilt die ganze Verheißung ihm. Jesus hat öfter so gesprochen. Denken wir an das Haus, wo die vier Freunde den Gelähmten hingetragen haben. Jesus war im Haus und es gab welche, die Türen waren verstopft, die standen an der Tür und haben noch gehört, soweit man eben hören konnte. Und nun sagt Jesus, also nach den Seligpreisungen, wo er sagt, selig seid ihr, die ihr arm seid, die ihr sanftmütig seid, die Friedfertigen, die ihr verfolgt werden, wenn euch die Menschen hassen um meinetwillen und schmähen. Er spricht also Leute an, die in der Nachfolge stehen, die er in die Nachfolge ruft. Er spricht die Schwachen, die Leidenden an und preist sie glückselig. Und sagt dann, ihr seid das Salz der Erde. Und, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Das ist der Zusammenhang. Jesus spricht also die Jünger an und das Volk, die um sich herum, und sagt ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt kommen wir von dem Vormittag her, von dem Ich-Bin-Wort, wo Jesus von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht. Mit ihm fängt das Leben an. So haben wir das doch festgehalten. Mit dem Licht fängt das Leben an, das Erste. Mit dem Licht ist Gott gemeint, vom Alten Testament her. Und mit dem Licht gehen wir auch durch Leiden hindurch, wer mir nachfolgt. Das haben wir von heute Morgen festgehalten. Wir haben die Ich-Bin-Worte im Zusammenhang gesehen. Und wir haben die sieben besonderen Wunderzeichen gesehen. Übrigens, natürlich hat Jesus mehr Wunder getan als sieben, das ist doch klar. Aber die sind besonders hervorgehoben, gekennzeichnet im Johannesevangelium als Zeichen, wer Jesus ist. So, jetzt haben wir das und hören, ihr seid das Licht der Welt. Und zunächst fragen wir, was soll denn das? Wer jetzt? Wie jetzt? Jesus oder wir? Das passt doch nicht ganz zusammen. Darum zum Ersten, es bleibt dabei. Jesus ist das Licht der Welt. Sehen Sie, es gibt ja auf dieser Erde eine Vielzahl, eine Unzahl dunkler Orte. Es gibt dunkle Orte und es gibt leider, das müssen wir ja sagen, Ortsnamen, die für Dunkelheit stehen, die für uns auch unlösbar mit einem Ereignis oder mit mehreren Ereignissen verbunden sind, dass es Orte der Finsternis sind. Unsere Erde ist gekennzeichnet von solchen Orten. Denken Sie nur an Fukushima oder an Tschernobyl oder an Hiroshima, Nagasaki. Oder denken Sie an Auschwitz, an Dachau, an Srebrenica oder an Ground Zero in Manhattan. Es gibt Orte, die stehen für die Dunkelheit dieser Welt. Und wenn wir genau hinsehen, müssen wir sagen, es gibt eigentlich keinen Ort in dieser Welt, keinen Ortsnamen, der nicht auch für die Dunkelheit stünde. An wie vielen Orten ist schon ein Mensch gestorben? Wenn wir das auf dem Globus markieren würden, er wäre schwarz vor Markierungen. An wie vielen Orten haben schon Menschen gelitten? Selbst jetzt, wenn wir nicht in die Geschichte, die Jahrhunderte, in die Jahrtausende gehen, müssen wir sagen, an wie vielen Orten wird heute ein Mensch misshandelt? Stirbt heute ein Kind? Es gibt Dunkelheit in dieser Welt. Dunkelheit ist fast das Kennzeichen dieser Welt. Und der Ortsname, der all das zusammenfasst, der die Dunkelheit sozusagen bündelt in einem Punkt, in tiefste Finsternis, dieser eine Ort ist Golgatha. Die Dunkelheit, als Jesus starb, die Finsternis, die sich über das Land gelegt hat und von der die Evangelisten berichten, drückt genau das aus. Jesus, der Sohn Gottes, der lebendige Gott selber, kommt in die tiefste Dunkelheit dieser Welt hinein. Er ist da. Er bleibt nicht oben. Gottes Blick auf diese Welt ist nicht der Blick aus dem Raumschiff. Gott kommt und ist in der Dunkelheit. Er kommt aus dem Licht in die Nacht hinein. Das Licht kommt in die Finsternis, schreibt Johannes, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und Jochen Klepper hat gedichtet, er will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt, als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Jesus stirbt, Gott stirbt. Er nimmt den Tod ganz auf sich. Wir sehen, wenn wir Golgatha sehen, wenn wir Jesus am Kreuz sehen, da sehen wir uns. Da sehen wir unsere Dunkelheit, unsere Verlorenheit. Wir sehen, wie kaputt wir und wie kaputt, wie totgeweiht diese Welt ist. Das sehen wir am Kreuz. Aber Gott kommt hinein in die Nacht. Ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten bei uns an einem Ort in Württemberg. Es war ein Männerabend, Männervesper, gab es zuerst Spanferkel. Und dann ging es, als alle satt waren, um das Thema. Das Thema war, warum lässt Gott das Leid zu? Das Leiden in der Welt. Und ich habe dann manches ausgeführt und am Ende dieses Abends kam ein Mann zu mir, der gesagt hat, ja, Sie haben da vom Kreuz gesprochen. Und von der Dunkelheit, aber am Kreuz, da ist doch nur der Sohn gestorben. Das war doch nur Jesus. Das hatte doch mit Gott nichts zu tun, mit dem Vater. Das ist interessant, der Gedanke. Das ist ein fataler Gedanke. Was sagen wir denn dazu? Nur Jesus. Wer stirbt denn da am Kreuz? Der Vater und der Sohn lassen sich nicht trennen. Paulus schreibt an die Korinther, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Der lebendige Gott selber ist in Christus und stirbt, geht in den Tod. Das lässt sich nicht trennen, nur Jesus. Jesus ist ganz Gott. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wissen Sie, wir können das Geheimnis des dreieinigen Gottes nie ganz verstehen. Da stoßen wir an Grenzen, da bleiben Fragen offen. Vater, Sohn und Geist. Aber wir haben das Zeugnis der Bibel. Und wir haben ganz gewiss, dass Gott in Christus war und für uns in den Tod gegangen ist, die Dunkelheit in sich hineinnimmt. Licht ist sein Kleid, haben wir heute Morgen gehört, Psalm 104, das ist Gottes Wesen. Und er zieht sich die Todesdunkelheit an. Der lebendige Gott schlüpft in den schwarzen Todesmantel hinein. Er macht sich unser Wesen zu eigen und stirbt. Wir können nicht groß genug denken von dem Wunder am Kreuz. Das ist alles. Da entscheidet sich Licht und Finsternis. Da entscheidet sich Heil und Unheil. Am Kreuz entscheidet sich alles. Und wenn es in Klammer bemerkt Theologen und Pfarrerinnen und Pfarrer und Bischöfe gibt, die das Kreuz an die Seite schieben, dann schieben sie das Zentrum weg. Am Kreuz entscheidet sich alles. Darauf kommt es an. Das Kreuz ist das Entscheidende. Gott zieht sich dem Todesmantel an. Er kommt in die Dunkelheit hinein. Jesus, das Licht dieses Kosmos, geht aus. Es ist dunkel. Es ist ganz dunkel. Kreuz ist aber nicht der Schlusspunkt. Das Kreuz ist nicht das Ende. Es geht auf Ostern zu. Das Osterlicht leuchtet dann wieder. Jesus ist das Licht der Welt. Ganz begreifen können wir das erst von Ostern her. Jesus ist das Licht. Es bleibt dabei. Er allein ist das Licht. Das heißt für uns, wir müssen nicht selber leuchten. Wir müssen aus uns heraus nicht selber leuchten. Wir können das gar nicht. Wir können es nicht. Wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, wie viel Druck könnte es da geben? Das ist aber keine Ansage, jetzt werdet doch endlich Licht. Wir können strampeln und krabbeln, wie wir wollen. Wir leuchten nicht von uns aus. Probieren Sie es mal aus. Sie können sich die Ohrfeigen geben vor dem Spiegel, wenn Sie in Ihrem Zimmer das Licht ausmachen. Sie können schlagen, solange Sie wollen. Sie werden trotzdem nicht leuchten. Wir können tun und lassen und denken und krampfen, was wir wollen. Wir leuchten nicht. Es gibt aber so viel Krampf unter Christen. Es gibt so eine Art Leuchtdruck, dass wir meinen, wir müssten. Und unter Pietisten hat er nochmal eine ganz eigene Form. Bei Gemeinschaftsleuten. Wir meinten, wir müssten irgendwie. Aber wir können von uns aus überhaupt nichts. Wir können drücken, bis wir knallrot im Gesicht werden. Aber das gibt uns noch keine Ausstrahlung. Von wegen, das ist ein Bild des Jammers. Wir müssen nicht selber leuchten. Wir können Gottes Licht nicht produzieren, aber reflektieren. Darf ich den Satz nochmal sagen? Wir können Gottes Licht nicht produzieren, aber reflektieren. Und das ist das Geheimnis der Evangelisation, der Diakonie. Das ist das Geheimnis unseres Zeugnisses, dass Gottes Licht sich in unserem Leben bricht, in unterschiedlichen Farben. So wie das Licht in einem Wassertropfen sich bricht oder in einem Glas oder in einem Kristall. Und wir Farben sehen, die Farben des Regenbogens. Wenn Gottes Licht in unser Leben hineinfällt, dann bricht es sich in die unterschiedlichsten Farben. Bei jedem ein bisschen anders. Und gemeinsam gibt es ein großes Leuchtspektrum zur Ehre Gottes. Wir können Gottes Licht nicht produzieren, aber reflektieren. Es bleibt dabei. Jesus ist das Licht. Darum heißt das Geheimnis, setz dich dem Licht aus, setz dich der Sonne aus, richte dein Leben nach dem Licht aus. Mach es wie die Sonnenblume, die sich dem Licht entgegenhält, dem Licht ausstreckt. Sie wandern den Tag über mit dem Licht. Ja, sie wenden sich der Sonne zu. Das ist Christenhaltung. Wir wenden uns Jesus zu. Und wir werden in dem Maße etwas ausstrahlen von der Güte Gottes, wie wir uns Gott zuwenden, wie wir uns Jesus zuwenden. Sonst wird es Handwerk, sonst wird es gemacht,
aber es verliert die Kraft. Wir leuchten in dem Maße, wie wir uns dem Licht, wie wir uns Jesus aussetzen. Das ist der tiefe Zusammenhang zwischen geistlichem Leben und Dienst. Wer meint, er könnte nur tun, der kann bald nicht mehr. Der läuft leer, der brennt aus, ohne vielleicht jemals richtig gebrannt zu haben. Wenn wir uns dem Licht aussetzen, dann ist eine Energie da, dann ist ein Licht da, das Gott die Ehre gibt. Wir leben durch das Licht Jesus. Wir strahlen nur, solange wir uns ihm aussetzen. Wir leuchten nur, solange wir auf Jesus, unseren Herrn, ausgerichtet sind. Und dann geschieht etwas Fantastisches, etwas Einzigartiges. Christen sind schön. Wussten Sie das? Christen sind schön. Es gibt einen eigenartigen Schönheitsbegriff. Also die Fotografen wissen das. Wer ein Bild macht von einer Person, ein Porträt, wer einen Menschen fotografiert, ein Gesicht oder einen Menschen ganz oder eine Gruppe, es kommt immer auf das Licht an. Wenn es zu dunkel ist, sieht man nichts, lauter Schattengestalten. Wenn aber die Sonne alle blendet, das meint man ja immer, wenn man ein Gruppenbild macht, wir müssen in die Sonne, wir müssen in die Sonne. Und nachher wundert man sich, wenn alle so mit zugekniffenen Augen da stehen. Was haben die denn gegessen auf dem Bild da vorher oder so? Nein, das Licht muss hell sein, aber sanft. So ein sanftes Vorabend- oder Nachmittagslicht. Und es ist anders, wenn man morgens fotografiert wie am Abend. Das Licht entscheidet ganz stark darüber, wie jemand ins Bild gesetzt wird, wie jemand erstrahlt, wie schön jemand ist. Christen sind schön. Sie haben eine eigene Schönheit, Christus-Schönheit. Es gibt den schönen Choral, schönster Herr Jesu. Kennen Sie den? Es lohnt sich einmal, dieses Lied zu lesen. Jesus hat eine eigene Schönheit, einen eigenen Glanz. Weil Schönheit und Wahrheit, weil Licht und Wahrheit zusammengehören. Und das gilt auch für uns. Im Licht Jesu stehen wir im Licht der Gnade. Wir sind nicht in einem Licht, das uns kaputt macht, das uns durchleuchtet wie Röntgenstrahlen. Ein Röntgenbild ist nur bedingt schön. Da mögen die Chirurgen vielleicht leuchtende Augen bekommen, aber sonst ist es eher selten der Fall. Ich habe noch niemand gesehen, der ein Röntgenbild von sich irgendwo im Wohnzimmer hängen hat oder so. Oder einen Schreibtisch, auf dem Schreibtisch so, Röntgenbild, das ist meine Frau. Oder so. Passiert in der Regel nicht. Wir haben nicht das Licht. Wenn Gott uns anleuchtet, dann deckt er Schuld auf. Ganz bestimmt. Wir sind in seine Wahrheit gestellt. Aber es ist ein Licht der Gnade, dass wir nicht vergehen. Dass wir bleiben. Dass Jesus uns Leben schenkt, neues Leben gibt. Uns Leben lässt. Und uns in den Dienst nimmt. Und sagen kann, ihr seid das Licht der Welt. Denn ihr steht im Licht meiner Gnade. Da wird ein Bild schön, da strahlt etwas aus. Es ist ein warmer Glanz. Ich möchte Sie heute Nachmittag einladen und ich möchte Sie herzlich bitten, treten Sie doch wieder neu in das Licht von Jesus. Begegnen Sie ihm so. Nehmen Sie das als eine Haltung für Ihre stille Zeit mit. Herr Jesus, leuchte in mein Leben hinein. Strahl du mich an. Ich fühle mich so gar nicht schön, so gar nicht gut. Ich bin so matt, so stumpf. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich etwas könnte. Aber leuchte du in mein Leben hinein. Lass das Licht deiner Gnade über mir leuchten. Und leuchte mich so an, dass ich nicht kaputt gehe, sondern dass ich leben kann. Stell dich in das Licht von Jesus. Jesus ist da. Er ist das Licht für dich. Du darfst Licht sein, weil er das Licht ist. So beginnt immer wieder neu der Frühling in unserem Leben. Sommerzeit, Sonnenzeit, Jesuszeit, wenn wir uns dem Licht aussetzen. Das sind die geistlichen Jahreszeiten, wenn wir Jesus begegnen und uns ihm aussetzen. Er ist das Licht, es bleibt dabei. Jesus ist das Licht. Es ist aber eigenartig. Wir ziehen uns immer wieder gerne in dunkle Räume zurück. Das ist so eine Eigenart der Jesus-Leute. Das war schon am Ostersonntag so. Die Jünger, wo waren die? Auf dem Marktplatz, im Garten? Sie waren eingeschlossen, hinter verschlossenen Türen, am Ostertag. Die Frauen sind in den Garten gegangen, aber die Männer haben sich zurückgezogen. So war das. Und dann ist Jesus zu diesem etwas miefigen Haufen, der die Tür verriegelt hat, der die Fenster geschlossen hatte, hineingekommen. In diese abgekapselte Gruppe und hat sie gesandt. Das muss man sich mal vorstellen. Hinter verschlossenen Türen, hinter geschlossenen Fensterläden, hinter Mauern, sagt Jesus, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch in die Welt hinaus. Und die kauern im Dunkeln hinter verschlossenen Türen. Da ergeht dieses große Sendungswort von Jesus. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hinter Mauern. Es ist eigenartig. Diese Haltung, diese Rückzugsmentalität, die haben wir immer wieder. Natürlich, die Jünger sind dann hinausgegangen. Es gab Pfingsten und das Evangelium hat sich ausgebreitet. Aber immer wieder beobachten wir das. Die Christen ziehen sich zurück in so eine Art Thermoskannen-Christentum. Innen ist es warm und gemütlich, aber nach außen hin schön abgekühlt. Das ist nicht die Haltung, die Jesus will. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten, sagt Jesus etwas später. Lasst es also leuchten. Eine Gemeinschaft, die nichts mehr ausstrahlt, darin liegt ein tiefer Ernst. Wenn eine Gemeinschaft nichts mehr ausstrahlt, dann steht sie nicht im Licht von Jesus. Das ist ein gefährlicher Satz, weil wir das nicht immer bemessen können. Wir können nicht über eine Gruppe von Menschen oder gar über Einzelne urteilen. Aber doch wollen wir das auch hören als Prüfung für uns selber. Wenn eine Gemeinschaft nichts ausstrahlt, nichts widerspiegelt, kann sie denn dann von Jesus erleuchtet sein? Wenn Jesus in unser Leben hineinstrahlt, auf eine Gemeinde ausstrahlt, dann wird doch etwas davon sichtbar sein. Dann muss doch etwas wieder leuchten. Es ist darum eine ernste Frage, eine zutiefst ernste Frage. Wen sehen wir an? Sehen wir auf Jesus? Setzen wir uns dem Licht aus? Oder machen wir einfach nur unseren Betrieb und halten ihn aufrecht? Es kommt darauf an, dass wir Jesus ansehen. Nicht nur unser Spiegelbild, dass wir nicht uns beleuchten. Das tun wir allzu gerne, dass wir den Puls fühlen, dass wir uns selbst bespiegeln, dass wir Analysen machen. Das tun wir als Gemeinschaften, das tun wir als Kirchen. Es gibt zig Analysen, wie wir was anders machen könnten. Alles nicht schlecht und gut zu gebrauchen, aber das Entscheidende, die entscheidende Kraft der Kirche wird immer darin bestehen, dass sie sich Jesus aussetzt. Und sich von ihm senden lässt. Jesus dem Licht, es bleibt dabei. Er ist das Licht. Ich muss sehen, wie er mich liebt, damit ich lieben kann. Ich muss sehen, wie er sich für mich gibt, damit ich mich hingeben kann. Ich muss sehen, wie er diese Welt liebt, dass ich diese Welt lieben kann. Sonst kann ich nicht. Es bleibt dabei. Jesus ist das Licht. Ihm wollen wir uns neu zuwenden. Und dann hören wir neu, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Eigentlich irre, dieses Wort vom Licht, dieses zweite Wort vom Licht. Aber es verhält sich wie zwischen Sonne und Mond. Der Mond ist tot. Ein Steinklotz im All. Das ist der Mond. Der Mann im Mond, den gibt es nicht. Das sind nur so ein paar Krater. Aber er leuchtet und er ist ein wertvolles Licht für uns Erdenbewohner, weil er von der Sonne angestrahlt wird, weil die Sonne leuchtet, weil er sich der Sonne nicht entziehen kann. Er leuchtet doch, wenn die Sonne ihn bestrahlt. Weil Jesus leuchtet, leuchten wir. Aber wir leuchten dann auch. Wir sind das Licht der Welt, weil Jesus das Licht ist. Darum sind wir es auch. So wird es richtig. Merken Sie, das ist der Bezug zum Österreicher Witz. Auf dem Mond brennt doch Licht. Wir leuchten, weil Jesus leuchtet. Aber weil Jesus leuchtet, leuchten wir auch. Wir sind das Licht der Welt. Also wollen wir uns Jesus aussetzen, das haben wir gesehen, und dann von Jesus erzählen. Licht der Welt sind wir gerade dann, wenn wir bei Jesus bleiben und von ihm erzählen, ganz auf Jesus bezogen. Wir wollen Jesus-Leute sein. Manchmal sagt man uns das ja auch spöttisch nach, auch den Gemeinschaftsleuten, den Gnadauern, den Pietisten, die es mit Jesus so wichtig haben. Ja, wir haben es mit Jesus wichtig. Denn Jesus ist das Zentrum. In Jesus begegnet uns der lebendige Gott. Wir reden nicht von Gott mit seinen großen Gedanken, mit großen, schönen Bildern. Nein, wir reden von Jesus. Und was unsere Zeit braucht, gerade die Postmoderne, die so unüberschaubar geworden ist, wo sich die Gesellschaft in die verschiedensten Gruppen, Milieus und Szenen aufspaltet, wo kaum mehr jemand eine Ahnung hat, wer Jesus ist, und wir es innerlich aufgeben, den Glauben zu erklären. Da kann man nur sagen, du brauchst den Glauben nicht erklären, das Christentum irgendwie plausibel machen. Erzähl von Jesus. Und die Evangelisten, wissen Sie, die Evangelisten haben das so großartig vorgemacht. Es sind lauter klitzekleine Episoden. Perikopen nennen wir das. Die kleinen Abschnitte in den Evangelien. Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Er hat ein Wort gesagt. Es gibt eine Heilungsgeschichte, dass wir von Jesus erzählen. Pass mal auf. Ich will dir erzählen von Jesus. Ich habe heute Morgen vom interreligiösen Dialog gesprochen und vom Gespräch mit Muslimen. Ein Freund von mir, auch ein Pfarrer, wurde eingeladen von einer muslimischen Familie zum Essen. Das machen ja manche Muslime so aus südlichen Ländern noch einmal ein bisschen opulenter, als wir das tun. Also ein richtiges Essen. Also da gibt es nicht nur Würstle und so und einen Kartoffelsalat und irgendwie mal ein Fleisch, sondern da wird so aufgetischt und dann wird getafelt und das geht stundenlang und wird getrunken und so. Und er war dort bei diesem Essen und hat die Gastfreundschaft genossen und sie haben viel erzählt. Muslime, gerade Araber, Orientalen können herrliche Geschichten erzählen. Wie die immer stimmen und so, sei es drum, es wird herrlich erzählt, einfach Geschichten. Und dann hat er gesagt, irgendwann am Ende des Abends haben sie viel erzählt. Jetzt will ich auch eine Geschichte erzählen. Passen Sie auf, ich erzähle eine Geschichte. Und dann hat er die Geschichte erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Und der eine Sohn hat gesagt zum Vater, ich will mein Erbe haben und wollte es ausbezahlt haben und ist losgegangen. Der andere Sohn ist da geblieben. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater, Lukas 15, die wir alle gut kennen. Er erzählt sie einfach, ausführlich, so wie vielleicht in der Kinderkirche. Er erzählt diese Geschichte und die Gastgeber hören zu. Und dann sagt er, sehen Sie, das ist der lebendige Gott, an den ich glaube. Mein Vater, der mich annimmt, weil ich verloren bin, der auf mich wartet mit offenen Armen, zu dem ich nach Hause komme, mit meiner Schuld, und der mir vergibt, der mir alles vergibt. Gott ist mein Vater, und er hat mich lieb. Er nimmt mich in seinen Arm. Das ist der lebendige Gott. Und das kommt an. Das bleibt hängen. Aha, das ist Gott. Das bringt viel mehr, wie wenn sie über die Dreieinigkeit philosophieren. Wie wenn sie Recht haben wollen. Warum Allah oder warum nicht? Einfach erzählen. Gleichnisse Jesu erzählen. Von Jesus erzählen. Wie er den Einzelnen angenommen hat. Wie er heil gemacht hat. Wie er den Schächer am Kreuz noch versprochen hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie Gottes Gnade allen gilt, wie Jesus die Tür öffnet, erzählen sie von Jesus. So sind sie ein Licht in der Welt. Gottes Geist wird das Seine tun. Gott wird ihre Worte segnen und zum Leben erwecken. Und wenn sie stammeln und die Hälfte vergessen, Gottes Geist wirkt. Gott stellt sich zu dem, was sie sagen. Jesus ist dabei, wenn sie in seinem Namen etwas reden. Nicht von oben herab, nicht unter Druck. Ganz schlicht, ich will nur erzählen. Von Jesus etwas weitersagen. Teile Jesus mit. So bist du ein Licht in der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Dieser zweite Satz gilt auch, ja. Rede von Jesus und bete zu Jesus. Teile Jesus mit deinen Mitmenschen. Und teile diese Welt mit Jesus. Trage die, denen du begegnest, zurück vor den Thron Gottes. Das muss eine Lebensbewegung von uns sein, dass wir immer wieder die mitnehmen ins Gebet, denen wir begegnet sind. Und dass wir so unseren Tag vor Jesus bringen, der Tag, der vor uns liegt und den Tag, den wir erlebt haben. Aber wenn wir hier aufbrechen, wenn wir von hier hinausgehen und jeder von uns für 2, 3 Menschen betet, immer wieder, dann wird das nicht ohne Folgen bleiben. Jesus steht zu seinem Wort, er legt eine Verheißung auf das Gebet. Wenn gebetet wird, stellt sich Jesus dazu, dann geht ein Licht auf. Ihr seid das Licht der Welt, als Jesuszeugen und als Beter. Ihr seid das Licht der Welt, dass wir von Jesus reden. Das kann uns doch nicht kalt lassen, dass es Menschen gibt, die keine Heilsgewissheit haben, die Jesus nicht kennen, immer mehr. Gott lässt es nicht kalt, darum sendet er uns. Er braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Er beruft uns und sendet. Er will das Dunkel erhellen, das Dunkel, an dem wir stehen. Er will sein Reich bauen mit uns. Darum sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Er hätte auch anders können, aber Gott wählt diesen Weg. Wir sollten nicht immer fragen, warum beruft jetzt Gott Abraham? Er hätte doch auch den Bebraham berufen können oder sonst jemand. Er hat Abraham berufen. Er hat diesen Weg gewählt. Und er sagt zu uns, geht hin, ihr seid das Licht der Welt. Er gebraucht uns, um sein Reich zu bauen. So tut er's. Also folgen wir. Gott will das Dunkel bei dir hell machen. Die Nacht in Chemnitz, die Nacht in Leipzig, die Nacht in Dresden, die Nacht an deinem Ort, da wo du herkommst, von deinem Dorf, von deiner Familie, du sollst ein Licht dort sein. Vielleicht sagen sie, nein, ich bin zu schwach. Wir sind zu klein, unsere Gemeinschaft, wir sind auch zu alt. Die Zeit ist vorbei, bei uns ist es ein bisschen schwierig. Schon richtig, das gilt schon so. Vielleicht bei so ein paar großen Veranstaltungen, bei Pro Christ, da können sie das machen. Aber bei mir und ich, aber Jesus sagt zu euch, ihr seid das Licht der Welt. Wollt ihr Jesus, eurem Herrn, widersprechen und sagen, nein, Jesus, du täuschst dich, wir sind's nicht. Wir nicht. Wir in unserer Gemeinschaft, wir sind's nicht. Wir sind zu klein, wir sind zu schwach, zu alt. Willst du wirklich Jesus widersprechen und sagen, seine Verheißung gilt nicht auch dir? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es ist ja so, dass die, die Gott sendet, immer wieder widersprochen haben. Mose hat gemeint, er kann nicht reden. Jeremia hat gemeint, er sei zu jung. Jeder von uns hat eine andere Ausrede. Aber Jesus stellt gegen unseren Kleinglauben seine Verheißung und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Also können wir das auch sein. Im Namen Jesu können wir es sein. Wir können, weil Jesus kann. Wir können. Wir können Mission. Wir können Diakonie. Wir können Evangelisation. Wir können Gemeinde leben. Wir können auch Nächstenliebe. Wir können sogar Feindesliebe, weil Jesus kann. Wir vermögen alles durch den, der uns mächtig macht, Christus. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein Wort der Bibel, ein Psalmzitat. Wir können alles, weil Jesus kann. Ich bin das Licht, sagt er, und wir sind es, weil er uns anstrahlt und befähigt. Und interessanterweise sagt Jesus nicht, du bist das Licht. Du allein. Vielleicht so ein Wort für Vorsitzende, du Johannes. Oder für Inspektoren, du Matthias. Oder für ein paar Hauptamtliche. Ja? Oder ein paar Gemeinschaftsleiter vielleicht noch. Nein, Jesus sagt, ihr, interessant, er redet uns als Gemeinschaft an. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr miteinander, ihr, wenn ihr in meinem Namen zusammenkommt und beieinander seid. Ihr seid zusammen das Licht der Welt. Es ist eine Verheißung für die Gemeinschaft. Zwei oder drei genügen. Aber ich möchte euch herzlich bitten, nehmt es an. Lasst es euch zusagen, lasst es gelten, lasst doch diese Verheißung nicht an euch vorbeigehen. Es gilt, ihr seid das Licht, sagt es so, wie es die gehorsamen Leute in der Bibel gesagt haben, hier sind wir, Herr, sende uns. Das ist die Bereitschaft, bereite Haltung. Die Seligpreisungen gehen vorne raus. Selig heißt ja, glücklich zu preisen, glückselig zu preisen. Makarios steht da im Griechischen. Selig sind. Selig im Blick auf die Ewigkeit, auf das Himmelreich und selig schon im Blick auf dieser Erde. Glücklich jetzt schon, Grund zur Freude haben. Wer hat Grund zur Freude? Noch mal kurz Revue passieren lassen. Wer wird selig gepriesen? Sind es die Satten? Nein, es sind die Hungrigen. Manche sind so ein bisschen auf Mittagsschlaf, irgendwie so ein bisschen eingepolt. Wen preist Jesus selig? Die vorausgehen? Die Schrittmacher? Nein, die Verfolgten. Die, die kein Leid haben? Nein, die, die Leid haben. Die, die mit Gewalt alles durchsetzen, die Mächtigen, nein, die Sanftmütigen. Die, die Krieg führen, nein, die Friedfertigen. Die Kleinen, die Schwachen, die Kranken, die Ausgegrenzten, die Weinenden sogar im Lukas-Evangelium. Sie preist Jesus selig. Und zu denen sagt er, die spricht er weiter an, ihr seid das Licht der Welt. Dass wir uns recht verstehen, es geht nicht um die, die da groß im Rampenlicht stehen, die Starken, die großen Prediger, die bekannten Namen, die großen Propheten, die, die vermeintlich besondere Offenbarungen haben. Überhaupt nicht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr Schwachen. Nicht die, die sich selber für groß erklären. Die sind nicht das Licht der Welt. Das sind die Armleuchter im Reich Gottes, die großen Propheten, die sagen und auftreten. Kürzlich war wieder ein Amerikaner in Deutschland, der sich für einen großen Prophet hält und sagt, ich habe eine Vision für Deutschland und für Europa und ich teile sie euch mit, ihr könnt auch was spenden für mich. Frappierend, wie Leute auftreten und wie sie Hallen füllen. Hallen füllen. Immer wieder. Jesus hat aber nicht von den Feuerwerkskörpern gesprochen, die kurz aufleuchten, in bunten Farben und ein Staunen auslösen und die Menge sagt, oh, und dann ist wieder vorbei. Er hat nicht vom Feuerwerk gesprochen, sondern vom Licht der Welt. Das ist ein Unterschied. Übrigens, gestern Abend war in Chemnitz hier ein Feuerwerk. Ich habe von meinem Fenster aus gesehen, so ein paar Feuerwerkskörper, dachte, das passt wunderbar zu meiner Predigt. Die Stadt stellt sich drauf ein. Irgendjemand hat wahrscheinlich Geburtstag gehabt oder so. Ja? Ein kleines Feuerwerk. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Licht der Welt. Nicht eine große Show. Das Licht, wissen Sie, das Licht leuchtet manchmal ganz unscheinbar. Und jetzt noch einmal. Wenn Sie sich vorstellen, dieser Raum hier wäre komplett dunkel. Es wäre jetzt Mitternacht. Und wir hätten kein Licht von außen, von einer Straßenlaterne oder so. Wir wären ganz für uns. Und es wäre dunkel. Und dann würden wir hier vorne eine Kerze anzünden. Nur eine kleine Kerze. Selbst ein kleines Teelicht würde schon reichen. Wir würden es alle sehen. Und unsere Augen, die sich an die Dunkelheit gewöhnt hätten, würden den anderen wahrnehmen. Wir hätten ein bisschen Licht. Licht durchbricht die Finsternis. Auch das kleinste Licht. Und das ist eine Erfahrung, die Christen immer wieder machen. Ich lese gerade ein neu erschienenes Buch, das Tagebuch eines Soldaten, der im Krieg war. Einfach ein Kriegstagebuch. Als 18-Jähriger ist er in den Krieg eingezogen worden. Ein Gemeinschaftsjunge aus Württemberg. Und er hat einfach den Krieg, er hat Tagebuch geführt. Und im Grunde ist nur dieses Tagebuch überliefert worden, seine Erlebnisse in Frankreich und dann in Russland. Das ist hochspannend zu lesen. Und ich habe mich gefragt, wenn ich das lese, wie habe ich eigentlich diese Jahre erlebt, als ich 18 war, 19, 20 bis 25. Und was hat dieser junge Mann erlebt? Und dann berichtet er, wie er im Krieg, wie es mit Soldaten, wo er unterwegs ist, wo sie frieren, wo sie täglich Leichen sehen, wo sie eine Ahnung von dem Schrecken haben der SS und in dieser Wehrmacht dabei sind, wie sie einen kleinen Bibelkreis haben und sich sammeln und wie er den Mut zusammennimmt und den Rat seines Gemeinschaftsleiters oder CVJM-Vorsitzenden beherzigt, dass er erkennbar eine Bibel auf den Nachttisch legt als Soldat. Einfach eine Bibel, damit die anderen auch sehen, woher er seine Energie hat, seine Lichtquelle hat. Und dann finden die sich, die wenigen, die auf Jesus hoffen und ihn kennen. Und es ist ein Licht, selbst im Gürtel um Stalingrad gibt es ein solches Licht. Menschen, die von Jesus weiter erzählen und von ihm gehalten sind. Das Licht ist in der Dunkelheit da. Denn Jesus ist in diese Dunkelheit hineingekommen. Wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen Farbe bekennen. Wir wollen das Licht leuchten lassen. Es liegt ein Segen darauf. Aber wir wollen es nicht unter den Deckel stellen. Wir wollen das Licht leuchten lassen, so wie es Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt nicht, ihr werdet es erst, wenn ihr dies und das tut. Nein, ihr seid es. Es ist nicht etwas, was dann am Zielpunkt steht, wenn ihr dieses Programm durchführt, so ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm oder so ein Gemeindeentwicklungsprogramm. Dann steht am Ende, ihr seid das Licht der Welt. Nein, nein, ihr seid das Licht der Welt, weil ich das Licht für euch bin. Ihr seid es. In eurer kleinen Kraft, in eurer Schwachheit, in eurer Borniertheit, mit eurer Rechthaberei, das gilt uns Pietisten gelegentlich auch, mit eurer Unversöhnlichkeit, ihr seid es trotzdem, weil ich das Licht für euch bin. Dass wir so in Jesu Namen fröhlich und frei ihn bezeugen, das ist unser Auftrag. Und das kann ein Aufbruch werden, auch in unserem Land. Und ich wünsche es mir von Herzen, dass Sie das mitnehmen in Ihre Gemeinschaft, in Ihren Bezirk, dass Sie fröhlich bezeugen, wer Jesus für sie ist, dass sie von Jesus erzählen, Jesus dem Licht, dass sie es selber weitersagen, weiterleben, dass sie das Licht in den Farben leuchten lassen, die für sie passen. Aber nehmen Sie das mit in Ihrem Herzen, es gilt Ihnen miteinander, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind hier nicht zusammengekommen, so ein Gemeinschaftstag, um uns um ein Kaminfeuer zu versammeln, damit es ein bisschen gemütlich ist und wir ein paar heimliche und schöne Erinnerungen haben, mit denen wir nach Hause gehen. Jesus ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, um das Licht weiterzugeben, eine Fackel anzuzünden, die wir mitnehmen. Wenn Sie, wenn jeder so eine Fackel mitbringt, sich neu entzünden lässt, dann multipliziert sich das Licht. Es verteilt sich. Wenn an der einen Kerze viele ihre Kerze anzünden, dann wird es heller im Raum und in der Welt, wenn die dann hinausgehen. So soll dieser Tag sein. Darum ist die Frage, bist du bereit, dich senden zu lassen? Bist du bereit, als Licht der Welt weiterzugehen? Bist du bereit, von Jesus dem Licht zu zeugen? Willst du dich senden lassen? Willst du Licht sein? Dann segne dich Jesus dazu. Amen.